Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Ina Plodroch. Hallo. Twitter ist wie ein Plattenbau der 70er Jahre. Das findet der Stardesigner Stefan Sargmeister. Er fordert mehr Lust am Schönen in der Ausstellung Beauty. Außerdem, was tun mit all den Fotografien, Gemälden, Skulpturen, die übrig bleiben, wenn KünstlerInnen sterben? Und Klimanotstand und SUVs in unserem satirischen Wochenrückblick. Das sind Hundreds. Lasst euch nichts erzählen von den Männern, sagt Eva Milner. Sie ist ein Teil des Hamburger Duos Hundreds, der andere, das ist ihr Bruder Philipp. Und ihr neuer Song Ready Shaking Silent, den wir gerade gehört haben, der soll eine Kampfansage in Popform sein an das Patriarchat. Vivien Mayer, die hat ihr ganzes Leben lang fotografiert. Die Straßen New Yorks, Chicagos, sich selbst im Spiegelbild, Zeitungsverkäufer. Sie hat so viel fotografiert, dass sie nur einen Bruchteil der Negative überhaupt entwickelt hat, weil das in den 50er und 60er Jahren noch ziemlich teuer war. Und verkauft hatte sie von diesen Fotos damals, von ihren Schwarz-Weiß-Fotos, sowieso keine. 2009 stirbt sie als Unbekannte und hinterlässt tausende Filmrollen und Abzüge. Erst nach ihrem Tod entdecken Historiker und Kuratoren so langsam diesen immens großen Fundus und den künstlerischen Wert ihrer Fotografien, die heute in Museen hängen. So wie Vivien Mayer geht es vielen KünstlerInnen in ihren Ateliers und Kellern oder Dachböden. Da stapeln sich die unverkauften Kunstwerke. Ja, und was passiert denn eigentlich nach ihrem Tod, fragen sich viele. Für einige hat sich nun der Lost Art Salon in San Francisco eine Antwort gefunden. Martina Groß hat sich dort umgesehen.
How does it feel? Quite wonderful.
Eine schmale Frau, ungefähr 70, mit kurzem, leuchtend weißem Haar, steht im Lost Art Salon in San Francisco. Jane Radis. Seit langer Zeit sieht sie ihre Ölbilder, Linolschnitte, Kohlezeichnungen und Tuschearbeiten an der Wand einer Galerie hängen. Alle Bilder sind geschmackvoll gerahmt.
Die meisten haben wahrscheinlich 50 Jahre in einer Anrichte, im Regal oder einer Mappe gelegen.
Als junge Frau ist die Dichterin und Malerin aus der gesellschaftlichen Enge des Mittleren Westens nach San Francisco gezogen, wo sie am renommierten Art Institute studierte. Wie so viele konnte sie nicht von ihrer Kunst leben.
In meinem Alter habe ich mich gefragt, was mit der ganzen Kunst passieren solle. Erst einmal habe ich eine E-Mail geschrieben und gefragt, wohin ich die Kunst spenden könne.
Alle Wände des Lost Art Salons sind bis unter die Decke mit Bildern in russischer Hängung bedeckt, dicht an dicht. Zeichnungen und Aquarelle liegen auf Tischen, weitere Arbeiten stecken in Ständern. Ein gelbes Sofa im Empire-Stil lädt zum Verweilen und Betrachten ein. Insgesamt über 5000 Kunstwerke unbekannter Künstler. Viele von ihnen sind bereits verstorben. 2003 haben Guettin, Caron und Rob Delamater den Lost Art Salon eröffnet.
Anfangs kauften wir Einzelstücke auf Flohmärkten, Auktionen oder Nachlassauktionen. Die Idee war, unterschätzte Kunst zu finden und sie auszustellen, nachdem wir sie gereinigt und restauriert hatten.
Eines Tages, so erinnert sich Rob Delamater, erhielten sie die Möglichkeit, nicht nur ein Kunstwerk, sondern die ganze Sammlung eines verstorbenen Künstlers zu erwerben.
And the experience of going through that collection, writing the biography for that artist.
Die Erfahrung, durch diese Sammlung zu gehen, die Biografie für diesen Künstler zu schreiben, sie als Sammlung und nicht als Raum gefüllt mit unterschiedlichen Künstlern zu präsentieren, sondern mit dem Werk eines Künstlers, war für die Besucher viel aussagekräftiger und eindrucksvoller. Damals erkannten wir, das ist unsere Mission, das Herz dessen, was wir tun wollen. Sammlungen finden und ein Vermächtnis des Künstlers und nicht nur seiner Kunst zu schaffen.
Als allererstes wollten sie einige der Arbeiten sehen. Ich dachte, mein Gott, das war überraschend, weil es wirklich schwer ist, in Galerien zu kommen.
Über dem Sofa hängt das Bild eines gelben, für San Francisco typisch viktorianischen Hauses, an einer steilen Straße gelegen. Der Künstler Jack Freeman hat es gemalt. Er ist ein alter Freund Jane Raides. Sie haben zusammen studiert.
Jack Freemans Studio lag nur zwei Blöcke von diesem Gebäude entfernt. Nach seinem Tod kam sein Bruder und sagte, mein Bruder war ein Künstler aus San Francisco. Und er hat uns eingeladen, es uns anzusehen. Es war wie Tutanchamuns Grab zu betreten.
Sie kauften zunächst ein paar hundert Bilder, viele mit Motiven aus San Francisco. Und die verkauften sich gut. An Einrichtungsdesigner und Sammler, aber auch an Menschen, die sich Kunst aus den großen Galerien nicht leisten können. Damit hält der Lost Art Salon auch die Erinnerung an fast vergessene Künstlerinnen und Künstler wach.
Wir haben Künstler, die während ihres Lebens so gut wie keinen Erfolg hatten und hier hunderte von Werken verkauft haben. Und Leute kommen her und sagen, ich möchte das Werk von dem und dem sehen.
Den Lost Art Salon, den erreichen Sie auch im Netz, lostartsalon.com. Martina Groß hat ihn uns vorgestellt. Sie hören Corso Kunst und Pop im Deutschlandfunk. Leon Weber, der ist mit klassischer Musik aufgewachsen. Mit 18 hat er dann aber angefangen, Deep House zu produzieren, also diesen seichten Elektropop aus den Formatradios. Aber darauf scheint er keine Lust mehr zu haben. Den Plattenvertrag mit Sony hat er aufgegeben, singt nun selbst und hat die BPM-Zahl deutlich gesenkt, geht es also entspannter an in seinem neuen Song Camilla.
Time since I've seen you, but I don't know why you're still in my dreams. It's been such a long time since I've seen you. I felt you were mine. Could it be true that you're thinking of me?
Schönheit. Ja, das ist so eine Sache, denn ganz so schön ist das nicht, wenn zum Beispiel bei Frauen in der Öffentlichkeit ständig ihre Schönheit betont wird, wenn es doch eigentlich darum geht, wie ihr neuer Roman gelungen ist oder dass sie gerade zur neuen Ministerpräsidentin Finnlands gewählt wurde. Schönheit, ja, das ist also gar nicht immer nur positiv. Und so ist das auch in der Architektur und im Design, zumindest in der Moderne. Funktional und schlicht muss es da sein. Aber schön ist das wiederum nicht, finden die Grafikdesigner Jessica Walsh und Stefan Sargmeister, die sich als Designduo der Schönheit verschrieben haben und dazu auch eine Ausstellung konzipiert haben. Beauty heißt die und die ist ein Plädoyer für die Lust am Schönen. Stefan Sargmeister, schön, dass Sie da sind.
Wunderbar, freut mich auch. Dankeschön.
Steht es denn wirklich so schlimm um die Schönheit? Braucht die wirklich dieses Plädoyer?
Ja, also gerade unter meinen Kollegen, also unter Designkollegen, aber ich glaube, das stimmt auch für Architekten oder auch für Stadtplaner oder Planerinnen, ist die Schönheit doch relativ verpönt, gerade in den letzten 3 oder 4 Jahrzehnten. Die wird häufig als altmodisch oder kommerziell angesehen und wir haben versucht, eine Ausstellung zusammenzustellen, wo wir beweisen wollen, dass das nicht so ist, also dass die Schönheit nicht nur selber eine Funktion an sich ist, sondern die Dinge besser funktionieren lässt und vor allem, und ich glaube, das ist wahrscheinlich am wichtigsten, dass wir uns alle besser fühlen und besser benehmen, wenn wir uns in schönen Gegenden aufhalten.
Ja, haben Sie da ein Beispiel dafür?
Ja, also ein ganz einfaches wäre, wenn man sich die Häuserblocks, also die Siedlungen der 70er Jahre anschaut, die dann in den 90er Jahren schon wieder mit Dynamit abgerissen werden mussten, weil die Leute wirklich nicht da drinnen wohnen wollten, weil sie sich nicht wohlgefühlt haben. Da sind die Kriminalitätsraten stark gestiegen und die haben dann, obwohl sie unter dem Mantel der Funktionalität gebaut worden sind, auch wirklich nicht funktioniert. Die Leute wollten nicht drinnen wohnen. Sie waren also nicht funktionell, um einem Menschen eine Behausung zu bieten. Und da wissen wir, dass wenn damals in den 70er Jahren auch die Schönheit Teil des Ziels des Architekten oder der Architektin gewesen wäre, dann würden diese Häuser heute noch stehen, würden also besser funktionieren.
Was heißt denn Schönheit darauf bezogen eigentlich? Es klingt ja auch alles immer so ein bisschen, der Bauhausstil ist ja auch so sehr funktional, ist ja jetzt aber auch nicht hässlich.
Ja, die originalen Giganten des Bauhauses oder der Moderne insgesamt haben natürlich die Form sehr, sehr ernst genommen. Und wir würden sagen, dass Schönheit ist auf jeden Fall eine mit Sorgfalt bedachte Form. Also da kann auch das Hässliche mitschwingen. Das meiste, was ich glaube, vielen Menschen irgendwie als nicht so schön vorkommt, ist ja immer das, was ohne Sorgfalt gestaltet wurde. Also die Tankstelle, der Discount-Möbelhändler irgendwo vorne, wo es wirklich nur um die Funktionalität geht und jede Form eigentlich nicht bedacht wurde.
Nehmen Sie uns doch mal mit in die Ausstellung. Wie zeigen Sie denn da das Schöne?
Ja, also das ist eine relativ große Ausstellung, die wir so gestaltet haben, dass es da relativ viel zum Angreifen, zum Mitmachen gibt. Wir wollen das also schon interaktiv machen und zwar nicht auf elektronische Art und Weise, sondern schon so, dass man auch die Objekte teilweise angreifen soll, um die auch wirklich zu erfahren. Das fängt jetzt hier in Hamburg an. Im Stiegenaufgang sieht man schon eine riesengroße Wand mit weißen Müllsäcken, die sich in einem gewissen Rhythmus aufblasen und wieder verkleinern. Das gibt dann, obwohl das aus einem Material ist, das wahrscheinlich die meisten von uns als nicht schön empfinden, Müllsäcke, kann auch aus so etwas doch noch was Schönes gemacht werden. Und dann geht es wirklich in die Ausstellung ab. Wir haben zum Beispiel ein Eintrittsticket, in dem 5 Kartonscheiben enthalten sind, mit denen man wählen kann. Also die Besucherin ist aufgefordert, ihre schönste Farbe auszuwählen, die schönste Form, Landschaft und so weiter. Und man sieht dann hinten, weil diese Kartonscheibe wird eingeworfen in eine Wand und hinter der Wand sind so Plexiglassäulen, und man sieht dann, wie die anderen Besucher und Besucherinnen gewählt haben. Also man kann sich vergleichen und sieht dann auch ganz gut, dass es doch eine relativ große Übereinstimmung gibt, was wir insgesamt als schön empfinden und was nicht. Also dieser Spruch, dass die Schönheit im Auge des Betrachters liegt, der stimmt nur sehr eingeschränkt.
Ja, aber zum Beispiel, wenn ich mir jetzt das Cover Ihres Buches anschaue, das ist dieses B von Beauty, das ist so ganz verschnörkelt, als wären das so Rosensträucher.
so richtig schön finde ich das nicht. Also das ist dann ja doch wieder so ein bisschen im Auge des Betrachters.
Das ist die andere Hälfte. Also so, ich glaube, die meisten Wissenschaftler glauben, dass in etwa die Hälfte von dem, was wir als schön empfinden, ist geteilt durch die Kulturen auf der ganzen Welt. Und die andere Hälfte ist individuell. Das heißt also, das hängt sehr davon ab, wie viel man schon gesehen hat. Hängt davon ab, in welchem Kontext man es sieht, und es hängt davon ab, wie ich mich fühle, wenn ich sehe. Wenn ich mich sehr sicher fühle, möchte ich eine größere Portion Neues zu dem dazu haben. Wenn ich mich nicht so sicher fühle, dann möchte ich lieber nur das, gefällt mir das am besten, was ich schon sehr gut kenne.
Warum ist denn eigentlich Schönheit so in der zeitgenössischen Kunst zum Schimpfwort geworden?
Ja, das kam ursprünglich aus den Folgen des Ersten Weltkrieges, weil natürlich das ganze 19. Jahrhundert hinüber die Schönheit als sehr großen, auch moralischen Wert gegolten hat. Und dann der Erste Weltkrieg so unglaublich brutal war, dass die Künstler, die dort mitgekämpft haben, also unter anderem Duchamp, Max Ernst und so weiter, die sind aus dem Krieg zurückgekommen und waren enttäuscht mit den Werten der westlichen Zivilisation, haben gesagt, also das hat ja wohl nicht funktioniert, wir müssen also die Schönheit aus der Kunst entfernen. Das war natürlich auch absolut notwendig 1918. Jetzt hatten wir das aber natürlich 100 Jahre lang, und ich bin ja auch, und so das Gleiche mit der Jessica, wir sind ja auch sehr dafür, dass die ganzen anderen Strategien, die sich in der Zwischenzeit in der Kunst stark gemacht haben, die sind alle wertvoll und sollen alle bleiben, aber wir glauben, dass sich auch da die Schönheit wieder einen kleinen Platz erlauben kann.
Sie haben auch geschrieben, das fand ich ganz interessant, dass Schönheit so ein bisschen so mit Kitsch in Verbindung gebracht wird, und der Kitsch aber dann, der geht, weil den kann man irgendwie ironisch gut finden, und heute kann man eigentlich alles nur noch ironisch und zynisch betrachten.
Es ist natürlich gefährlicher, wenn ich sage, ich finde das ehrlich schön, da mache ich mich angreifbar, während wenn ich alles aus einer ironischen Distanz betrachte, bleibe ich meistens in Sicherheit und muss mich nicht wirklich zu irgendwas bekennen.
Ich musste noch daran denken, wenn es um Schönheit geht, wenn wir uns im Internet umschauen und wir uns nicht anschauen, wie die Plattformen gestaltet sind, sondern mal Instagram anschauen, die Fotos, da haben wir so viel Schönheit um uns herum. Das sieht durch die ganzen Filter alles, jeder Mensch sieht schöner aus, als er jemals in echt aussehen könnte, und jedes Haus sieht schön aus. Reicht es dann nicht irgendwann an Schönheit? Kann man nicht auch einfach mal mehr Realismus da fordern?
Also ich glaube, das Übertriebene auf Instagram ist natürlich ein Seiteneffekt von einem sozialen Netzwerk, das aber an sich, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Also gerade wenn ich jetzt Instagram mit Twitter vergleiche, dann von einer rein funktionalen Ebene funktioniert Instagram viel besser. Es ist dreimal so groß, es wächst 10-mal so schnell. Also es ist funktionaler wie Twitter. Aber ich finde es auch, trotz aller Fehler, eine angenehmere Plattform im Vergleich zu Twitter, weil sich die Leute dort doch um einiges weniger aggressiv benehmen. Ich würde niemals auf Twitter wirklich aktiv sein, weil das ist mir zu aggressiv. Und das hat auch sehr viel mit der rein funktionalen Gegebenheit auf Twitter zu tun.
Ich würde jetzt mal Twitter eher vergleichen mit einer Wohnblockreihe aus den 70er Jahren, wo sich die Leute weniger wohlfühlen und sich auch aggressiver benehmen.
Oder ist meine Reaktion jetzt schon wieder so typisch deutsch, oder wie Gestalter auch reagieren würden, von wegen, naja, Schönheit, das ist ja immer alles nur oberflächlich.
Ich glaube, dass da die Oberfläche häufig unterschätzt wird, dass selbst etwas, was nur Oberfläche ist, trotzdem wichtig sein kann. Also obwohl das natürlich abgetan werden kann, glaube ich, hat es doch einen überraschend großen Einfluss.
Stefan Sargmeister, vielen Dank für das Corso-Gespräch.
Wunderbar, sehr fein. Dankeschön.
Das Telefon klingelt die ganze Zeit, es ist alles aneinandergereiht. Ich lasse es geschehen, es klingelt so schön, Verpflichtung ruft, ich bin soweit. Du bist zu Hause, deine Stimme klingelt bei mir, ich bin ganz Ohr und halb Orgasmus, obwohl ich weiß, dass ich gleich woanders hin muss. Die Vögel ziehen fort, ach, die kommen wieder, bis dahin bin ich immer noch oder wieder hier. Dieselben Lieder,
stellen sich vor oder kommen wieder. Ich sitze dabei, meine Fahne hängt im Wind. Da steht irgendwas drauf, was gerade jeder kennt. Ich denke, ich bin gegen die Gegenwart. Ich muss zurück in die Schule, zurück zum Staat, wo die Ordnung rufen, Recht kriegen, weil alle und die Schweine sind uns ziemlich durchtrieben. Alles, was läuft, geht doch irgendwie weiter und fragt sich nicht wozu. Wer schreit da? Tut mir leid, ich habe gerade deine Stimme nicht erkannt. Ich ruf dich wieder an, vielen Dank.
Ja, wenn man ihn kennt, erkennt man natürlich die Stimme. Frank Spilker ist das. Die Sterne aus Hamburg, super Band, super wichtig auch für die deutsche Underground-Popmusik. Aber mittlerweile sind sie ganz schön mit der eigenen Historisierung beschäftigt. Nach dem Jubiläums-Cover-Album kommt nun ein Boxset mit den ersten 5 Studioalben heraus und mit Songs und Live-Aufnahmen, ja, die noch in irgendwelchen Kisten oder auf irgendwelchen Festplatten rumlagen. Davon auch der Song Telekom, den wir gerade gehört haben. Ja, es war mal wieder eine dieser Wochen, in der beides zusammengekommen ist. Auf der einen Seite herrscht Klima-Alarmstimmung, denn das betont Greta Thunberg jede Woche, so kann es ja nicht weitergehen. Ja, und auf der anderen Seite geht's so auch nicht weiter, sondern wird zumindest bezogen auf die SUV-Dichte sogar immer schlimmer. Ist was, fragt Philipp Walulis.
Eine Woche für das Klima und für starke Frauen. Den Anfang hat Ursula von der Leyen gemacht. Ihr Plan, der New Green Deal der EU. Dieser soll die EU bis 2050 klimaneutral machen und vielleicht, also nur wenn es keine Umstände macht, ach eigentlich doch wirklich sehr gerne soll das von der Leyen einen Platz in den Geschichtsbüchern sichern. Denn ihr Plan ist nicht weniger als
Europe's Man on the Moon Moment.
Europas Mann auf dem Mond Moment. Seit heute steht die grüne Rakete immerhin schon mal bereit. Losgeflogen ist sie noch nicht, weil einige europäische Astronauten wie Polen noch zögern, mit an Bord zu kommen. Und die Tschechen wollen ausgerechnet die Atomkraft als Handgepäck mit auf die grüne Reise nehmen. Das alles unter den kritischen Blicken von Greta. Die Schwedin wurde diese Woche vom Time Magazine zur Person des Jahres gewählt. Bekommt aber trotzdem auf den Deckel, zum Beispiel vom brasilianischen Präsidenten Bolsonaro bei der Weltklimakonferenz in Madrid. Der hat sie als Piraya bezeichnet. Dieses Wort kann laut Lexikon Göre, Balk oder Rotzlöffel bedeuten. Aber auch Winzling, Racker, Wicht oder Knirps. Das Beeindruckende ist ja, wie viele Wörter Deutsche für Scheißkind haben. Außerdem, Greta scheint ihren Redenstil geändert zu haben. In New York vor der UN hieß es noch voller Empörung:
How dare you?
Nun schlägt sie versöhnlichere Töne an.
We need a balance of optimism and outrage.
Balance zwischen Optimismus und Empörung könnte auch der Titel der Autobiografie von Claudia Roth sein. Und wo wir schon bei Auto sind, in Deutschland werden immer mehr SUV zugelassen. Jetzt zum ersten Mal innerhalb eines Jahres mehr als 1 Million. Fast ein Drittel aller neuen Autos sind SUVs. Der Markt wächst scheinbar schneller als SUVs. Dabei sind sie doch total unpraktisch. Die meisten SUVs sind im Gelände verloren, weil sie keine richtigen Geländewagen sind. Und in der Stadt sind sie dann für viele zu unhandlich. Gut, trotzdem nutzen wir sie mit großer Freude. Die Kinder in die Schule fahren, einkaufen, zum Sport. Man kann sein Fahrrad bequem einladen und für immer vergessen. Außerdem, irgendwie muss man ja zum Startplatz von Ursula von der Leyens Klimarakete kommen.
Das war Corso Kunst und Pop. Mit Ina Plodroch, hier gleich Medias Res im Dialog und der Frage, was Kinder am Smartphone dürfen.